Deutschlandfunk zur Diskussion.
Die Fleischindustrie am Haken. Der Fall Tönjes und die Folgen. Die Diskussionsleitung hat Moritz Köpper.
Es sind turbulente Tage. Seit ziemlich genau einer Woche macht der Ausbruch, ein Ausbruch von Corona-Infektionen in Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen, Schlagzeilen. Das Thema Tönjes, dieser massive Ausbruch der Krankheit Covid-19, hier hat massive Konsequenzen für die beiden Kreise, Gütersloh und Warendorf. Rund 600.000 Menschen dort, für sie gelten nun Einschränkungen. Aber vielleicht hat das Ganze ja auch noch weitere Konsequenzen für die ganze Republik. Das weiß man zur Stunde noch nicht. Dennoch, einige wichtige Fragen stellen sich nun mit einer scheinbar anderen Dringlichkeit. Wie steht es um das Corona-Management hierzulande? Das ist ein Aspekt, aber grundsätzlich ja vielleicht, wie sollte auf die in der Öffentlichkeit nun präsenteren Missstände in der Fleischindustrie reagiert werden? Was muss sich ändern, aber auch rückblickend sozusagen, wie konnte so etwas jahrelang, jahrzehntelang existieren, sich aufbauen, ohne dass etwas passierte? Und für all diese Fragen sind uns Corona-konform 4 Menschen zugeschaltet, in aller Kürze. Weil wir gleich direkt loslegen wollen, sind dies in alphabetischer Reihenfolge. Reinhild Benning ist aus Berlin dabei. Dort arbeitet sie als Referentin für Landwirtschaft und Tierhaltung bei der Umweltorganisation German Watch. Sie wuchs auf einem Bauernhof in Münsterland auf, arbeitete anschließend für den BUND und engagiert sich auch bei den Demonstrationen Wir haben es satt gegen Massentierhaltung und für eine Agrarwende. Matthias Brümmer vertritt die Gewerkschaft NGG, Nahrung, Genuss, Gaststätten heißt das. Darunter fällt ja auch die Fleischindustrie, in der er selbst 10 Jahre lang tätig war, bevor er nun ebenfalls seit Jahrzehnten hauptamtlich Arbeitnehmende vertritt aus diesem Sektor. Wobei wir direkt dazu sagen müssen, viele Menschen, über die wir heute wohl sprechen, sind zwar in diesem Bereich tätig, aber nicht Mitglied bei ihnen, und das könnte auch ein Teil des Problems sein. Ursula Hein-Esser, seit gut 2 Jahren Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen von der CDU. Und auch das dürfte heute Abend interessant sein. Sie war jahrelang Bundestagsabgeordnete sowie von 2007 bis 2013 parlamentarische Staatssekretärin in Berlin, erst im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und anschließend im Umweltministerium. Und zu guter Letzt, Bernhard Simon, studierter Jurist, geschäftsführender Gesellschafter der Simon Fleisch GmbH, ist uns aus Wittlich in Rheinland-Pfalz per Telefon zugeschaltet. Sein Betrieb gehört zu den 10 größten Schweineschlachtern hierzulande und er kann uns Einblicke geben in diese Branche, deren Standpunkt heute Abend vertreten. Zu Beginn jedoch noch einmal der Blick auf den Ausgangspunkt nach Reda-Wiedenbrück, da wo alles angefangen hat. Herr Brümmer, Sie kennen sich in dieser Branche gut aus, Sie kennen die Situation dort. Nehmen Sie uns doch einfach mal mit in so einen Schlachtbetrieb, in ja die Zerlegung. Wie sieht das da aus?
Nun, wenn Sie die Zerlegung ansprechen, eigentlich könnte Herr Simon das vielleicht wahrscheinlich noch viel, viel besser als ich, aber es wird ja unterteilt zwischen Grob- und
Wir können ja alle was sagen.
Unter Grob- und Feinzerlegung. Häufig ist es so, dass in vielen großen Schlachtbetrieben die Situation ist, dass sie 2 bis 3 Bänder dort stehen haben in der Grobzerlegung, die teilweise in einer Hand sind eines Subunternehmens oder dass alle 3 Bänder in 3 verschiedenen Subunternehmen aufgeteilt sind mit etlichen Leuten, die dann praktisch dort am Arbeiten sind. Eigentlich vom Grundsatz unabhängig, aber gleichzeitig parallel dazu ist eine Menge an Aufsichtspersonal, meistens vom betreibenden Schlachthof, daneben gestellt. Die Teile werden weitergeführt in die sogenannte Feinzerlegung. Dort wird dann für den Kunden letztendlich der Zuschnitt gemacht, so wie er ihn auch braucht, über verschiedene Bänder und Tische. Dort stehen die Menschen dann meistens sehr, sehr eng zusammen. Die Taktgeschwindigkeit ist auch sehr, sehr hoch, um das deutlich zu sagen. Und durch diese Enge und auch diese schwere Arbeit müssen Menschen auch ziemlich schwer atmen, das kann man auch deutlich sagen. Und das bedeutet, dass man auch dort eine ziemliche, ich sage mal, Kontaminationsmöglichkeit hat. Und das scheint sich ja nun auch in einzelnen Betrieben mittlerweile zu bewahrheiten, beispielsweise wie bei Tönjes oder wohl auch mittlerweile bei Geestland oder auch den aktuellsten Fall bei Danish Crown in Oldenburg-Essen.
Dazu ist es dort sehr kalt, das Fleisch muss kühl behandelt werden. Herr Simon, ist das so die Situation in mehr oder weniger allen Schlachtereien, Schlachtbetrieben hierzulande in Deutschland?
Ja, ich denke, das wurde korrekt beschrieben. Es ist so auch bei uns ein Raum mit in der Feinzerlegung, größerer Raum mit 3 Bändern, Betreiber. Wir haben das auch teilweise mit Werkunternehmen, teilweise mit eigenem Personal, was wir im eigenen Personaldienstleister angestellt haben. Arbeit schwierig, würde ich sagen, ist gemischt. Am Anfang natürlich, gerade wenn die an der Grobzerlegung, je größer das Teilstück ist, desto anstrengender ist die Arbeit. Wenn es am Ende zum Feinzuschnitt kommt, wo dann wirklich nur noch, wie das eben richtig beschrieben wurde, hier noch eine Ecke abzuschneiden ist und da was ein bisschen Fett zu parieren ist, sagt man in der Fachsprache, dann wird es nicht mehr so anstrengend, dann sind ja auch viele Frauen an den Bändern.
Frau Heinesser, kannten Sie diese Umstände oder anders gefragt, wie sehr waren Sie überrascht, dass es nun dort zu einem Ausbruch gekommen ist?
Also ich war sehr überrascht, dass es jetzt zu einem Ausbruch in einer solchen Dimension gekommen ist, denn vor einigen Wochen, als der Vorfall in Coesfeld gewesen ist, beim dortigen Schlachthof, hatte mein Kollege, der Gesundheits- und Arbeitsminister, ja angeordnet, dass alle 20.000 Schlachthofmitarbeiter in Nordrhein-Westfalen getestet werden sollen. Das ist erfolgt. Man hat keine weiteren Ausbruchsherde gefunden, auch nicht bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Und deshalb war jetzt die Überraschung, wie Sie sich vorstellen können, umso größer, dass es zu einem solchen Ausbruchsgeschehen tatsächlich gekommen ist.
Frau Benning, Sie kennen die Situation auch. Frau Heinesser ist jetzt überrascht gewesen. Teilen Sie diese Überraschung?
Nein, wir sind überhaupt nicht überrascht, denn seit 2013 sind die Missstände in den Schlachthöfen bekannt, die miserablen Arbeitsbedingungen und auch die Unterbringungsbedingungen für viele Werkvertragsnehmenden. Und daher kann eine Überraschung, kann wiederum umgekehrt nur überraschen. Wir wissen doch seit langem, dass die Missstände an den Schlachthöfen da sind und bei der Unterbringung. Und es verwundert daher eher, dass eine Landesregierung nicht eher hingegangen ist, um diese Missstände zu kontrollieren, zumal wir Anfang Mai auch schon in den Niederlanden 1700 Erkrankte an Schlachthöfen hatten. Der Warnschuss war lange da und es ist nichts passiert.
Stopp. Im Grunde genommen.
Darf ich da?
Bitte schön.
Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz was zu sagen. Meine Überraschung hat sich darauf bezogen, dass hier eher Mitarbeiter getestet worden sind und offenkundig wenige Wochen später erkrankt sind. Meine Überraschung hat sich nicht über Arbeitsbedingungen oder Ähnliches bezogen, sondern auf den Umstand, dass getestet wurde und dann eben 2-3 Wochen später dieser Ausbruch gekommen ist. Also ich würde das jetzt schon mal ein bisschen differenzieren. Außerdem waren diese Mitarbeiter eben nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften, sondern schon seit längeren in weit über 1000 Wohnungen verteilt im Kreis Gütersloh und Warendorf.
Ich denke,
dennoch gibt es Berichte, dass sie dort auch eng beieinander sind. Dennoch, heute Nachmittag hat der Hygieniker Martin Exner, der Professor der Universität Bonn, erste Ergebnisse vorgestellt, in denen er sich angeguckt hat, woran es liegen könnte. Vermutungen haben wir ja alle, aber er hat erste Punkte genannt, sagte, das schwere Arbeiten eng an eng, die fehlende Umsetzung der Hygieneregelung teilweise mit Mund-Nasen-Schutz, aber eben auch die kühle Luft und vor allem die Umluft als Risikofaktor, zudem dann auch gegebenenfalls kranke Mitarbeiter, die eben zur Arbeit gekommen sind. Wenn ich all diese Risikofaktoren aufzähle, Herr Simon, wie groß ist Ihre Sorge um Ihren Betrieb?
Die ist erheblich. Ich kann Frau Heinesser da nur beipflichten. Man muss differenzieren zwischen den Arbeits- und Sozialbedingungen, wo absolut an einigen Stellen Handlungsbedarf ist. Da müssen wir drüber reden, da müssen Missstände beseitigt werden. Man muss trotzdem aber differenzieren davon jetzt die Frage der wissenschaftlichen Aufarbeitung, warum haben die so verstärkt Corona-Fälle? Und so wie es sich jetzt darstellt, ist die Unterbringung wahrscheinlich gar nicht so der entscheidende Faktor für dieses Corona-Thema. Ich möchte hier keine Missstände irgendwie relativieren. Ich sage nur, für das Corona-Thema, für diese massenhafte Ausbreitung scheint es sich nach den neuesten Erkenntnissen maßgeblich zu sein, dass, was Sie sagten, die Umluft, die kühle Temperatur, es ist wohl so, dass bei 4 Grad, also spricht er genau der Temperatur, die in der Tönnies-Zerlegung herrscht, die Viren sich optimal verbreiten können, optimale Ausbreitungsbedingungen finden. Und wenn entsprechend durch die Kühlmaschinen ist permanent eine Umwälzung der Luft. Und das führt natürlich, dass diese sogenannten Aerosole unter Umständen, wenn man einen Superspreader hat, sich das ganz krass verteilen kann. Und das ist auch die Erklärung, warum plötzlich ein Tönnies-Betrieb vor im Mai gar keine Fälle hatte und plötzlich jetzt sich zu einem gigantischen Hotspot entwickelt hat innerhalb von wenigen Tagen.
Aber Herr Brümmer, jetzt im Rückblick, wir wissen alle noch nicht, was da genau gesichert ist. Es scheint so zu sein. Es gibt da erste Zwischenergebnisse. Die Situation dort ist auch bekannt. Da wirkt es doch mitunter naiv, dass man das nicht vorausgeahnt hat.
Also Erstmal muss man dazu sagen, diese Missstände sind nicht seit 2013 bekannt, sie sind seit über 20 Jahren bekannt. Wir haben als NGG bei den verschiedenen Bundes- und Landesregierungen der letzten 20 Jahre hier versucht zu intervenieren und sind da immer ein Stück weit, um das mal so vorsichtig zu sagen, auf Granit gestoßen.
Welche Missstände meinen Sie?
Alle, die kompletten Missstände, dass man hier hingeht, einen ganzen Industriezweig, Schlacht- und Zerlegebereiche, teilweise bis zu 90% der Beschäftigten in Werkverträge arbeiten lässt, die soziale Verantwortung als Schlachthofbetreiber einfach weitergibt an dubioseste Subunternehmer. Und man muss auch wirklich sagen, dubioseste Subunternehmer, denn nicht unwesentlich wenige kommen beispielsweise aus dem Drogen- oder Schrägstrich auch aus dem Rockermilieu. Und dafür gibt es ja mittlerweile auch einschlägige Erfahrungen. Es gibt auch einschlägig verurteilte Menschen, die dort letztendlich als Arbeitgeber sind, die aufgrund von Steuern, Sozialversicherungsbetrug verurteilt worden sind. Aber das hat diese Industrie nicht abgelassen, dieses System immer weiter auszubauen. Und ich muss Ihnen sagen,
würde das die Arbeitsbedingungen verändern?
Also der entscheidende Punkt ist, und wir müssen erstmal als allererstes die Bedingungen so ändern, dass auch der Schlachthofbetreiber wirklich total verantwortlich ist. Das heißt, wir beenden in diesem Land Werkverträge und Leiharbeit. Die Beschäftigten sind direkt beim Schlachthof beschäftigt. Der Schlachthofbetreiber muss sich drum kümmern. Und dann muss sich darüber unterhalten werden, wie die Arbeitsplätze letztendlich sind. Dafür gibt es dann ja auch Betriebsräte, die dann praktisch auch Einfluss und auch Einwirkmöglichkeit haben. Und hier müssen wir auch mal auch in der jetzigen Zeit, gerade in Bezug auf Corona, darüber diskutieren, ist das mit der Taktgeschwindigkeit, die wir an diesen einzelnen Bändern haben, noch so richtig? Muss sie nicht eigentlich runtergefahren werden? Müssen da nicht auch jeder zweite Arbeitsplatz rausgenommen werden, die Schichten anders verteilt werden? Muss dann nicht letztendlich dafür Sorge getragen werden, niedrige Taktgeschwindigkeit, niedrigere Arbeitsbelastung, damit auch, dass die Kolleginnen und Kollegen sich eben nicht gegenseitig anstecken? Und eins möchte ich auch noch sagen. Der Punkt ist nicht, dass sie sich nur im Schlachthof vielleicht anstecken über die Frage der Umluft. Denn wenn sich dort einer ansteckt und die gehen in ihre Unterkünfte zurück. Und eine Massenunterkunft ist es auch, wenn 300 Leute in einem riesigen Haus praktisch sind, auch verteilt auf verschiedene Zimmer. Wenn die sich dann gegenseitig anstecken, dann haben sie dort den nächsten Hotspot. Und das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Und da muss eine Menge auch gemacht werden, auch für die Zukunft.
Frau Benning, ich will, bevor wir weiter auf diese strukturellen Maßnahmen kommen, noch einmal Sie kurz fragen, in dieser aktuellen Situation, war das naiv zu glauben, dass man da jetzt einfach so durchkommt, angesichts ja dieser Ursachen für diesen Ausbruch scheinbar, die ja sehr plausibel erscheinen?
Ja, aus meiner Sicht hätte es vermieden werden können oder wenigstens entschärft werden können. Und zwar deshalb, wir haben viele Millionen Menschen in die Kurzarbeit oder in die Heimarbeit geschickt. Einige konnten gar nicht mehr arbeiten, die Kindergärten geschlossen, die Schulen geschlossen. Warum sind wir nicht darauf gekommen, dass wenn die Lebensmittelerzeugung in Schlachthöfen für systemrelevant anerkannt wird, dass wir dann aber schauen, dass die Bänder dort so langsam laufen, dass Hygieneregeln eingehalten werden können? Wir wissen, dass Hygieneregeln missachtet wurden im Schlachthof und das hätte durchaus vermieden werden können über Auflagen in der Produktion. Denn die Geschwindigkeit der Bänder ist nicht systemrelevant, sondern offensichtlich das Gegenteil. Und vor dem Hintergrund denke ich, hier hätten frühere Kontrollen, intensivere Kontrollen in den Schlachthöfen das Leid vermeiden können, was wir jetzt haben. Es liegen Menschen auf der Intensivstation.
Wir sprechen über die Fleischindustrie, aber ich will ganz kurz auch noch einen kleinen Exkurs machen, Frau Heinen-Esser. Es ist nicht Ihr Kernberitt, nicht Ihr Kernbereich für Ihres Ministerium. Dennoch, Sie sind auch für die Verbraucher zuständig und wurde gerade angesprochen, es geht um eine systemrelevante Industrie von Ihrer Landesregierung so eingestuft worden. Die Fleischproduktion, letztendlich dann auch das Fleisch für die Verbraucher. War das eine falsche Entscheidung?
Nein, das war eine richtige Entscheidung. Die Systemrelevanz betrifft die gesamte Ernährungswirtschaft und zwar von der Landwirtschaft eben über die Produktion. Das hat was damit zu tun, dass wir gerade in der Pandemie natürlich die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen müssen. Das ist der Grund für die Systemrelevanz gewesen. Diese Systemrelevanz spielte allerdings in einem Punkt eigentlich nur eine Rolle, nämlich in der Frage der Kindernotbetreuung. Daran knüpfte sich die Systemrelevanz. Aber wie gesagt, es ging um Versorgungssicherheit. Und wenn Sie nochmal sich zurückerinnern an die Bilder aus den ersten Wochen der Pandemie, in denen wirklich in den Supermärkten sehr, sehr viel los gewesen ist, da waren wir schon froh, dass wir so gut ausgestattet sind mit Lebensmitteln in Deutschland.
Jetzt sind Sie als
ganz kurz vielleicht auch einhaken. Es ist ja keine, jetzt mal von der juristischen Perspektive, die krisenrelevanten Industrien sind ja in diversen Gesetzen, in Bundesgesetzen benannt. Insoweit kann jetzt auch nicht jeder Landkreis oder jedes Bundesland konnte sagen, das ist systemrelevant oder nicht, je nach Gutdünken, sondern es gibt ja genaue Vorgaben. Und insoweit konnte Frau Heinen-Esser jetzt, war das keine Frage, die jetzt aus meiner Sicht, die sie entscheiden hätte können, einfach mal sagen, ich mache die Fleischindustrie nicht, erkläre diese als nicht systemrelevant.
Nein, das ist klar. Dennoch fragt man sich natürlich jetzt nach dem Krisenmanagement der Politik und Frau Heinen-Esser ist die einzige Politikerin hier in der Runde. Noch ganz kurz da bleiben, bevor wir dann wieder zurückkommen, konkret auf die Fleischindustrie. Es gab oder gibt viel Kritik an Ihrer Landesregierung, auch am Ministerpräsidenten Armin Laschet, dass man im Fall Tönnies jetzt konkret dort in den Kreisen erst so spät gehandelt hat, so sagen es zumindest Kritiker, diesen Lockdown letztendlich beschlossen hat. Warum wurde das so schrittweise gemacht, wie es gemacht wurde?
Wir hatten jetzt an mehreren Stellen bei uns im Land, aber auch in anderen Bundesländern sogenannte Corona-Hotspots erlebt. Also beispielsweise in Schlachthöfen, auf einem großen Spargelbauernhof in Bayern, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein. Überall gab es solche Hotspots, die sehr begrenzt waren. Und am Anfang war die Überlegung, wenn es sich hier um einen sehr begrenzten Kreis handelt, dann hat man vielleicht eine Chance, den Lockdown nicht vollziehen zu müssen. Aber es war dann jetzt doch sehr deutlich klar über die weitere Entwicklung, dass die Zahlen so immens hoch sind und die Zahl der kranken Menschen, die Zahl der Infizierten, dass keine andere Möglichkeit bestand. Und dass es sich hierbei um eine definitiv andere Dimension handelt.
Herr Brümmer, als jemand, der diese Abläufe dort kennt, Sie haben die Unterbringung angeschaut, Sie kennen die Belegschaft, diese Abläufe dort. Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement der nordrhein-westfälischen Landesregierung in diesem Fall und auch des Kreis Gütersloh?
Das ist auch von meiner Warte ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich bin A, kein Virologe und auch für diese sogenannten Krisensituationen natürlich nicht ausgebildet, aber ich finde schon, man hätte viel sofort eingreifen müssen. Man hätte sofort den Betrieb stilllegen müssen und dann dafür sorgen müssen, dass die Produktion, die dann irgendwo, die wird ja jetzt auch umverteilt, um das so deutlich zu sagen, sofort umverteilt wird und alle Kolleginnen und Kollegen hätten sofort in Quarantäne gemusst, zum Schutz einmal untereinander, allerdings auch B, zum Schutz der Bevölkerung rundherum zu, denn wir wissen alle nicht, welche Auswirkungen so etwas haben kann. Und was mich am meisten geärgert hat, ist diese Aussage gewesen, die einmal von Tönnies Vertreter gekommen ist, genauso wie hinter von Armin Laschet letztendlich auch noch bestätigt wurde, nach dem Motto, sind die Rumänen oder Bulgaren selbst gewesen, die waren am Wochenende Urlaub zu Hause und haben das dann praktisch damit eingesteckt, um das mal so plakativ zu sagen. Also das ist an Verhöhnung nicht zu überbieten und das sind Menschen, wie du und ich, um das mal so klar und deutlich zu sagen, die da krank geworden sind oder die Gefahr besteht, dass sie krank werden, das sind Opfer, das sind keine Täter, um das klar und deutlich zu sagen. Und die Opfer zu Tätern zu machen, das ist schon eine, vorsichtig gesagt, Frechheit.
Darf ich ganz kurz da
Herr Simon, gerne, ich würde Sie jetzt auch dazu fragen wollen.
Da würde ich, also ich glaube, dass Sie das vielleicht ein bisschen falsch verstanden haben. Es geht also in keinster Weise irgendwo, das sind alles Mitarbeiter, dann gebe ich Ihnen völlig recht. Und die Aussage von Armin Laschet ist sicherlich da unglücklich gewesen. Es ist allerdings schon so, das haben wir auch festgestellt, wir haben mit dem Gesundheitsamt seit Anfang März mindestens einmal die Woche zusammengesessen, unser Krisenmanagement permanent angepasst und haben beispielsweise auch schon vor Wochen dazu übergegangen, dass wir alle, als die Grenzen geöffnet worden sind, alle Urlaubszurückkehrer, jeder, der länger als 48 Stunden im Ausland war, sich testen lassen muss oder wir ihn dazu anhalten und er da vor Bekanntgabe des Testergebnisses auch nicht in die Firma darf. Und es ist natürlich schon so, dass durch die Öffnung der Grenzen, durch die Wiederaufnahme der Reisetätigkeit auch bei uns Einzelfälle dann aufgetaucht sind. Da merkt man
aber
auch
wie
sehr
gehen Sie damit um? Haben Sie da ein Krisenmanagement sozusagen, wenn so eine Konstellation Tönnies jetzt bei Ihnen auftreten würde?
Ja gut, wir sind natürlich ein kleinerer Familienbetrieb. Ich habe jetzt keinen Krisenstab wie die Firma Tönnies, sondern wir machen das hier in Anführungszeichen der Familie, beziehungsweise mit unseren leitenden Mitarbeitern. Aber natürlich haben wir auch Notfallpläne. Wir, wie gesagt, seit Monaten in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und haben dort auch schon überlegt, wie es jetzt weitergeht oder wenn Fälle vorkämen. Wie geht man damit um? Und natürlich ist der Vorteil jetzt für uns, dadurch, dass bei uns noch nichts war, dass man natürlich aus jedem Vorgang immer mehr lernt. Und wir haben neben den üblichen Schutzmaßnahmen, dass wir früh bei uns alle Mund-Nasen-Schutz getragen haben, dass wir die Arbeitszeiten, die Gruppen versetzt haben, Beginn und Ende versetzt, dass weniger Gruppenbildung entstehen kann. Bei uns ist sicherlich ein großer Vorteil, dass wir diese Massenunterkünfte, die Herr Brümmer da beschrieben hat, so nicht kennen. Wir haben hier die Immobilien, wir haben das ein eigenes Werkswohnungskonzept aufgebaut, haben einige Gemeinschaftsunterkünfte, aber nicht in irgendwelchen Dörfern, sondern wirklich in der Stadt Wittlich. Da gehen etwa 30 bis 35 Personen rein, maximal 2 Personen pro Zimmer, und haben daneben aber auch noch viele andere Werkswohnungen aufgebaut, weil wir natürlich feststellen, unser Konzept ist, dass wir Leute langfristig hier integrieren und einbinden in Betrieb, weil dieser ganze Wechsel führt ja auch zu unglaublichen Reibungsverlusten. Und dass der Bedarf sich die Bedürfnisse der Mitarbeiter im Ausland sich auch ändern. Die kommen am Anfang hin, wollen einfach mal eine Schlafgelegenheit haben, möglichst günstig. Später sagen sie, ich möchte auch ein eigenes Apartment haben, kleines, 35 Quadratmeter. Etwas später sagen sie, ich möchte meine Familie nachziehen, ich brauche was Größeres. Und das muss man eigentlich aus meiner Sicht, wenn man ein gutes Konzept hat, muss man das abbilden. Also das ist eine ganz große Herausforderung, das kann man auch nicht mal mit einem 10-Punkte-Plan mal eben machen, sondern das Thema Integration der ausländischen Mitarbeiter, die wir hier brauchen, ist wirklich eine ganz umfassende Aufgabe, in die man nicht nur viel Geld, sondern auch viel, ich sag mal, Herzblut investieren muss.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Thema heute: Fleischindustrie am Haken, der Fall Tönnies und die Folgen, mit Bernhard Simon, Geschäftsführer eines großen fleischverarbeitenden Betriebes, Ursula Heinen-Esser, Landwirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen, dem Gewerkschafter Matthias Brümmer sowie Reinhild Benning von der Umweltorganisation German Watch. Es klang gerade an, Herr Simon, wenn ich diese Frage dann mal in die Runde gebe, da geht es dann auch um Verantwortung. In dieser Woche machte schnell ein Begriff die Runde: Unternehmenshaftung. Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, arbeitet da an einem Gesetzesentwurf. Frau Benning, glauben Sie, dass das ein Punkt sein kann, in dem man die Industrie zur Veränderung zwingen kann?
Ja, ich denke, die verursachergerechte Lösung ist eine gute Lösung. Wir sehen, dass die Fleischindustrie an vielen Stellen externe Kosten verursacht, die dann von der Gesellschaft getragen werden müssen. Seien es die Klimaemissionen oder die Nitrat- und Phosphateinträge ins Grundwasser, die dann zu steigenden Grundwasserkosten, also Trinkwasserkosten, führen können. Seien es Antibiotikaresistenzen aus industrieller Tierhaltung oder jetzt der Lockdown in Warendorf und Gütersloh, der vielen Menschen Tausende Euro an Einnahmen wegnimmt und möglicherweise Insolvenzen befördert. Diese externen Kosten industrieller Fleischproduktion, die gilt es auch von der Fleischindustrie zu übernehmen. Und Politik muss dafür sorgen, dass dies geschieht. Dass sozusagen die Fleischindustrie deutlich stärker in die Verantwortung genommen werden muss für die Kosten, die sie tatsächlich verursacht.
Herr Brümmer, Sie haben es gesagt, seit Jahrzehnten weisen Sie da auf Missstände hin. Glauben Sie, dass im Sport, würde man sagen, Corona jetzt so eine Art Gamechanger geworden ist? Stichwort also Unternehmenshaftung.
Ja, erstmal muss man natürlich sagen, dass wir traurig darüber sind, dass man ein Virus praktisch zum Anlass nimmt, um hier endlich aufzuräumen. Wir hätten uns das viel, viel früher schon erhofft. Man hat aber leider immer wieder, wie das jetzt auch gerade wieder versucht wird, mit sogenannten freiwilligen Selbstkontrollen reagiert. Daran hat sich keiner in dieser Industrie gehalten. Das kann man so klar und deutlich sagen. Die Mehrheit der Beschäftigten ist nach wie vor über diese ganzen dubiosesten Subunternehmer abgedeckt. Es gibt wenige Ausnahmen, um das so klar und deutlich zu sagen.
Und das soll aber jetzt ja auch verändert werden und ist ja auch schon angekündigt worden.
Das muss
verändert werden, aber auch die Industrie. Westfleisch, Tönnies selber haben gesagt, sie beenden dieses System.
Das ist das, was wir bis heute wissen. Von dem, was wir am Rande bereits mitbekommen haben, ist das eine Nebelkerzenwerferei. Man wird die Beschäftigten, also beispielsweise bei Westfleisch, so haben wir das mitbekommen, wohl in Tochtergesellschaften packen, dass man dann innerhalb des Schlachtbetriebes dann wieder letztendlich die eigenen Tochtergesellschaften zusätzlich einsetzt, wie im Rahmen von Werkverträgen und Leiharbeit. Das ist nichts anderes als alter Wein in neuen Schläuchen. Und sorry, um das so deutlich sagen zu müssen, deshalb verhandeln wir auch mit der Industrie nicht. Wir erwarten, dass jetzt der Gesetzgeber das macht, was er angekündigt hat, Wort hält, Werkverträge und Leiharbeit verbietet. Und dann können wir uns gerne über die Folgen mit der Industrie unterhalten, wie wir dann gemeinschaftlich vielleicht gestalten müssen.
Aber nehmen wir den Ball direkt auf. Wir haben ja einen Vertreter der Industrie hier dabei in der Runde. Herr Simon, welche Konsequenzen hätte das für Ihre Industrie und konkret für Ihr Unternehmen?
Wir sehen das große Problem in der, ich sag mal, der Anwerbung der Mitarbeiter. Also Herr Brümmer schildert immer sehr dramatisch Verhältnisse. Wir sind vielleicht auch hier in einer anderen Struktur. Im Rheinland-Pfalz in einer kleineren Struktur als oben in Norddeutschland. Aber ich sehe
das. Aber dann hätte das für Sie ja keine Konsequenzen, wenn Sie nicht dieses System mit Leiharbeitern, Werkverträgen haben.
Ich gehe davon aus, dass wir werden die gesetzlichen Sachen, was jetzt kommen, wird natürlich umgesetzt werden. Das wird wahrscheinlich zu einer Erhöhung der Kosten führen, aber einer überschaubaren Erhöhung. Ich sehe Probleme zum Beispiel bei den Leuten. Es ist ja für den Betrieb, wir haben ja gar kein Problem. Wir haben ja schon sehr viele angestellt, die meisten sowieso. Also für die Leute, diese Leute anzustellen, die wirklich auch ihre Zukunft, die sich hier integrieren wollen, die dauerhaft hier bleiben. Ich sehe Themen bei den klassischen Saisonarbeitskräften, also Kollegen aus Rumänien, die sagen, ich bin im Sommer 6 Monate hier, möchte viel Geld verdienen, möchte dann wieder zurück. Da stelle ich mir die Frage, können wir die in das deutsche Sozialversicherungssystem einbinden? Das lief ja jetzt auch viel über das Thema Entsendung und man muss sich auch eins, und das wird Herr Brümmer Ihnen wahrscheinlich auch bestätigen, es ist natürlich so, dass die Leute dann, wenn die weiterhin eine Zeit lang in der Slowakei oder irgendwo anders angemeldet worden sind, hatten die bei gleichem Bruttolohn mehr Netto in der Tasche. Das war natürlich für viele Leute, die nur zeitweilig hier waren, sehr interessant. Ich glaube, insgesamt werden diese Änderungen kommen, man wird das umsetzen, aber ich warne vor diesem Irrglauben, dass man sagt, man verbietet jetzt Werkverträge und Leiharbeiten, danach ist alles gut. Ich glaube, da wohnt noch niemand in einem anderen Haus, da hat noch niemand die Wertschätzung bekommen, die er vielleicht erfahren müsste. Also ich glaube, da sind die Probleme, die wir angehen müssen, die sind tiefgreifender, als dass man jetzt mit einem Verbot der Werkverträge erreichen kann. Und
aber welche Probleme sind es aus Ihrer Sicht?
Das kann ich Ihnen sagen, dass wir haben einfach in vielen Bereichen dieser Gesellschaft das Problem, dass wir gewisse Arbeiten nicht mehr durchführen möchten. Das ist nicht nur der Fleischindustrie, das ist auch eine Landwirtschaft, Spargelstecher, das ist die Weinlese und so weiter. Dort leisten wir uns als Gesellschaft, sagen wir, das wollen wir nicht mehr selber machen, das sollen die Kollegen machen oder Mitarbeiter aus osteuropäischen Ländern. Die brauchen das, die möchten das, möchten das Geld verdienen. So. Und diese Leute müssen integriert werden. Das ist halt, was ich eben sagte, das ist eine ganz umfassende Aufgabe. Und bei einigen größeren Betrieben hat Herr Brümmer völlig recht. Die haben das einfach so gemacht, lassen sich einen Subunternehmer kommen, verhandeln mit dem einen Preis. Schinken auslösen kostet, ich sag mal, 1,80 Euro und alles andere ist denen egal. So, und dann geht der Subunternehmer hin und bringt die Leute in irgendwelchen Bruchbuden außerhalb, in irgendwelchen Dörfern unter, Resthöfe, wie man das oft gesehen hat, oben in Norddeutschland, und dort hausen die. Und das fördert natürlich sicherlich auch Corona und so weiter. Und da müssen wir ein Umdenken erreichen. Das ist die große Frage, die ich mir jetzt stelle. Wie bekommen wir das hin, dass die Betriebe für die Wohnungssituation verantwortlich sind? Dass man dort auch ein Umdenken bekommt, dass wir sagen, die Unternehmen müssen sich darum kümmern, dass die Leute vernünftig untergebracht sind. Jetzt werden Sie sagen, natürlich, Sie als Privater haben da Vorteile. Weil wir stimmen unserer Familie ab, wir kaufen Immobilien, bauen die schön um, setzen die Sachen dem Partner, egal wie es ist, da kommen die Leute rein, so leben die und so stellen wir uns das vor. Und das ist natürlich viel einfacher als vielleicht in großen Konzernen, weil dort einfach, ich sag mal, es muss ja dann, theoretisch muss ja zukünftig, auch wenn man das vernünftig machen will, muss ja ein großer Konzern, die im Eigentum von Aktionären oder Genossen stehen, muss ja das Management hingehen und zukünftig Wohnraum kaufen in irgendeiner Form und den dann entsprechend ausstatten und den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dass anders wird es nicht gehen, aber das wird zu einem Umdenken in der Branche führen.
Ja, ich denke auch, wenn ich da kurz einhaken darf, es kann ja nicht sein, dass man sagt, ein Unternehmen ist zu groß, um humanitäre Selbstverständlichkeiten einzuhalten. Jeder große Fleischkonzern muss selbstverständlich sich auch an die Regeln halten, Menschen menschenwürdig zu beschäftigen und unterzubringen, wenn er das als seine Aufgabe ansieht. Und vor dem Hintergrund ist das Auslagern der Verantwortung an Subunternehmer muss schnellstens beendet werden. Und das wäre schon mal ein Anfang. Vielleicht ist das noch nicht alles, da stimme ich Herrn Simon zu. Aber es ist ein ganz wichtiger Anfang, der jetzt sehr schnell kommen muss. Und angesichts der Größe von Unternehmen in der Fleischbranche müssen wir auch sagen, einige von ihnen erzielen bis zu 40-50% ihrer Umsätze durch Exporte auf den Weltmarkt. Und der Weltmarkt bezahlt tatsächlich keine humanitären Aktionen bzw. die Einhaltung von Menschenrechten. Vor dem Hintergrund müssen wir uns als Gesellschaft und vor allen Dingen auch die Politik muss überlegen, ob die Exportstrategie der Fleischwirtschaft und der Milchwirtschaft wirklich für uns machbar sind. Aus meiner Sicht sind sie das nicht, sondern wir müssen ja eine Abkehr von der Exportstrategie haben, um europäische Werte leben zu können und umzusetzen. Und hier die Fleischwirtschaft zu fragen, sie möge doch bitte die Lösung erarbeiten, ist nicht zielführend, sondern die Politik muss hier gemeinsam mit der Gesellschaft aktiv werden und Regeln setzen und sich selbst abkehren von der Exportstrategie.
Ganz kurz, ich sortiere es gerne, Frau Heinen-Esser erst und dann Herr Simon, bitte.
Okay, herzlichen Dank, weil ich fühle mich gerade auch ganz direkt angesprochen. Also es wird zu ganz, ganz deutlichen Änderungen kommen. Also das, was jetzt in Berlin vorgelegt wird, Bereich Arbeitsschutz, Abschaffung, Werkverträge, ich glaube, dass wir nächstes Jahr eine ganz andere Industrie haben, als es in diesem Jahr ist. Aber, und davon warne ich jetzt einfach zu sagen, na, wenn wir nicht mehr exportieren, dann ist das Heil der Welt. So einfach ist es nicht. Wir exportieren ja all das, was auf dem deutschen Markt überhaupt nicht abgenommen wird. Jedenfalls große Teile. Da kann vielleicht Herr Simon gleich noch etwas dazu sagen. Aber das andere ist, womit wir uns auch beschäftigen müssen, nämlich, wenn wir jetzt die Schlachtindustrie verändern, und das ist notwendig so, wer bezahlt das denn am Ende? Bezahlen das die Landwirte? Und wir haben dort hier auch noch eine große Diskussion zum Thema Tierwohl vor uns, die auch finanziert werden muss. Wie gehen wir damit um, was sich in Discountern und im Lebensmitteleinzelhandel zum Teil abspielt, wo Fleisch mit Dumpingpreisen beworben wird, um die Leute in die Märkte zu bekommen? Das sind Fragen, die da dranhängen. Deshalb können wir jetzt nicht nur sagen, wir verändern die Schlachtindustrie, sondern wir müssen uns tatsächlich die gesamte Kette angucken. Nur dann macht es wirklich Sinn. Und nicht nur sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf einen Punkt in dieser Kette.
Nur ganz kurz zu den Exportzahlen. Es sind über die Hälfte der Fleischexporte, der Schweinefleischexporte sind Schweinehälften. Es sind keine Pfötchen und Ohren, richtig, sagt das Statistische Bundesamt.
Da kommt Zustimmung von Herrn Simon, bitteschön.
Also ich kann das nicht ganz teilen. Ich kenne diese statistischen, die Daten jetzt nicht des Statistischen Bundesamtes. Ich kann für unseren Betrieb nur sagen, wir sind etwa bei 25% Export, da ist allerdings auch der Export, auch da die innergemeinschaftlichen Ausfuhren dabei. Und ich möchte da Frau Heinen-Esser beipflichten. Also für unser Unternehmen kann ich immer nur wieder sagen, dass wir praktisch nur die Nebenprodukte exportieren, die wir sonst, also sprich Füßchen, Schwänzchen nach China, Knochen, diese ganzen, die wir vorher hier, ich sag mal, in die Tierkörperbeseitigung gegeben haben. Wir geben heute praktisch gar nichts mehr in die klassische Tierkörperbeseitigung, was früher Standard war. Artikel, die keiner haben wollte. Und das wird heute alles verwertet. Und dazu hilft uns auch der Exportmarkt und das Asiengeschäft, weil dort eben Knochenartikel eine andere Wertschätzung erfahren als hier. Und das muss man, glaube ich, schon in die Waagschale werfen. Und ich kenne diese Statistik nicht, dass die Hälfte Schweinehälften wären. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, aber will jetzt auch nicht irgendwie reingrätschen. Nur das muss man schon berücksichtigen. Und ich gebe Ihnen aber allen recht, nur durch ein Verbot der Werkverträge ändert sich nichts. Wir werden, wenn wir sind an vielen Themen dran, Verbesserung Tierwohl, jetzt Arbeitsbedingungen, das wird auch zu einer Verteuerung des Produktes führen. Das braucht man sich nicht vorzumachen, das gibt es nicht umsonst. Weil wir haben ja eins, meine Damen und Herren, dass wir, die Fleischindustrie war ja keine margenstarke Industrie gewesen wie die Autoindustrie über Jahre. Das wurde ja auch schon mal eingangs von der Brümmer angesprochen, dass wir die letzten Jahre ja fast ein Schlachthofsterben erlebt haben. Viele Unternehmen sind weggefallen, viele Mittelständler. Es kommen vier ganz große vorne und dann kommen noch drei, vier leistungsfähige Mittelständler. Wir haben einen Konsolidationsprozess gesehen, der dramatisch war. Ich bin froh, dass wir diesen überlebt haben. Ich bin jetzt fünfte Generation. Unser Unternehmen wurde 1855 gegründet. Aber das war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und das ist ja nicht deswegen gewesen, weil die alle so viel Geld verdient haben. Also viele Unternehmen, gerade im Norden, Herr Brümmer, Sie kennen die Namen alle aus Ihrer Gegend, die ja alle aufgegeben haben in den letzten Jahren. Und andere große, Bier und Westfleisch und so weiter, wurden immer größer. Und das hat ja Gründe. Und das muss man sich schon auch vor Augen führen. Sprich, also wenn man jetzt die Produktionskosten deutlich verteuert, wird das am Ende auch beim Produkt sich niederschlagen.
Wir haben jetzt über die Leiharbeiter, die Werksverträge, die Situation der Arbeiter und der Arbeitsbedingungen gesprochen. Ich will noch eben, es klang auch schon an, einen Punkt ansprechen, das Tierwohl. Wir reden ja hier über industrielle Abläufe. Frau Benning, Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Man hat da ja so gewisse romantische Vorstellungen. Das klang ja auch gerade schon an, davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Aber wie realistisch ist das denn, diese Prozessketten jetzt auch in den Fällen Tönnies oder auch Westfleisch? Da laufen ja Tausende, Hunderttausend teilweise von Schweinen und Rindern sozusagen jetzt auf, die nicht geschlachtet werden. Wie kann man denn sowas zurückdrehen?
Ich habe in einer Fachzeitschrift für Schweinehaltung gelesen, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass nicht genügend Schlachthaken da sind. Letztendlich wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte hohe Schlachtkapazitäten aufgebaut, auch mit Hilfe von Subventionen, als die Bevölkerung in Deutschland und Europa Fleisch isst. Gerade weil die Idee war, wir exportieren einen großen Anteil. Und daher haben wir Kapazitäten genug. Die Tiere werden verbracht an andere Schlachthöfe. Das ist sicherlich oft nicht gut, aber Tiertransporte sollten insgesamt problematisiert werden. Wenn wir auf das Tierwohl schauen, so hat das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, das von Frau Klöckner im vergangenen Jahr beauftragt wurde, unter der Leitung des ehemaligen Landwirtschaftsministers Herrn Borchert, im Februar Maßnahmen vorgelegt, wie wir wirklich bis 2040 einen Ausstieg aus der industriellen Tierhaltung vollziehen können. Und diese Vorschläge wurden von Schweinehaltern unterschrieben, von Umweltverbänden, von Teilen des Verbraucherschutzes und auch die Wissenschaft steht dahinter. Insofern haben wir schon ein Ausstiegskonzept. Und mich verwundert sehr, dass Frau Klöckner am kommenden Wochenende nun die Fleischwirtschaft einlädt, mit einigen anderen Verbänden, um Lösungen zu erarbeiten. Die Lösungen liegen längst vor. Wir geben den Tieren deutlich mehr Platz. Sagen wir 30-50% mehr Platz, dann haben wir auch 30-50% weniger Schweine und das verringert Umweltbelastungen und würde Schlachthöfen ermöglichen, langsamer zu arbeiten unter verträglicheren Bedingungen für die Mitarbeitenden.
Herr Brümmer, aus Sicht der Gewerkschaft, ist das ein Thema? Entschuldigen Sie, Frau Hennesse, ich komme gleich zu Ihnen. Herr Brümmer, ist das ein Thema, dass es zu industrialisiert ist, letztendlich diese ganze Prozesskette, auch aus Sicht der Gewerkschaft?
Ja, natürlich. Wir reden hier über eine Taylorisierung letztendlich der Arbeitsverhältnisse innerhalb der Fleischwirtschaft. Das kann man so deutlich sagen. Der klassisch gelernte Schlachter wird ja kaum noch vor Ort gebraucht. Das ist mittlerweile so, dass jeder Beschäftigte, der an so einem Band steht, nur noch einen einzigen Schnitt macht, wenn man Glück hat, noch zwei Schnitte hat. Und das kann in der überspitzt gesagt, jetzt ohne, dass mir jemand da sich zu nahe getreten fühlt, aber das könnte auch ein Friseur machen, um das mal so vorsichtig zu sagen. Saisonarbeit wird hier immer wieder angesprochen. Wir haben beim Schlachten keine Saisonarbeit. Die Bänder laufen und laufen. Und ich wäre ein schlechter Unternehmer, wenn ich einen Schlachthof hätte und würde den praktisch im halben Jahr überhaupt nicht laufen lassen und dafür ein halbes Jahr volle Pulle. Das würde mich kostentechnisch restlos auffressen. Wir haben Saison, das ist eine Zeit jetzt zum Beispiel die Bratwurst- und die Grillsaison. Und wir haben beispielsweise bis zum im Winter die sogenannte Bockwurstsaison, weil viele dann auch Kartoffelsalat essen. Und so könnte man viele Geschichten machen. Und Preise. Wir haben nachgerechnet. Wenn die Kolleginnen und Kollegen einen vernünftigen Tarifvertrag hätten mit 15 Euro Stundenlohn, mit vernünftigen Arbeitszeiten, 40 Stunden in der Woche, mit vernünftig 30 Tage Urlaub und vernünftigen Sozialbereitschaftsgeschichten, verteuert sich das Fleisch um exakt 19 pro Kilo. Und das muss es uns wert sein, auch in diesem Land. Und das nach meiner Einschätzung wird das auch jeder zahlen. Wer das nicht bereit ist zu zahlen, und das ist der, der heute fehlt, es ist der Handel. Diese ganzen Aldis und
dann nehmen wir
und
das
Edikas
doch direkt mit. Dann nehmen wir das doch direkt mit, Frau Ministerin Hein-Esser. Übermorgen am Freitag soll es hier in Düsseldorf ein Gespräch genau zu diesem Thema gehen. Die Lage am Fleischmarkt vom Stall bis zum Teller. Da sind wir auch beim Handel und beim Verbraucher. Mit dabei unter anderem eben auch Bundesernährungsministerin Julia Klöckner sowie ihre Kollegin aus Niedersachsen, Barbara Otte-Kienast. Welche Schuld oder welche Verantwortung, welche Auswirkungen hat das Verbraucherverhalten, die scheinbar große Nachfrage nach Fleisch?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich der Verbraucher selber ist oder ob es nicht einfach die Tatsache ist, dass der Handel immer wieder niedrigere Fleischpreise auch quasi einfordert. Also ich gucke mir mal sehr genau an die Angebote der Discounter. Dann wird da mit 800 Gramm Bratwurst für 3,39 geworben. Aber in Wahrheit kosten 800 Gramm Bratwurst eigentlich ein Vielfaches davon. Und deshalb muss der Handel mit an den Tisch. Und das ist für uns ganz wichtig, auch bei dem Gespräch am Freitag, bei dem es in der Tat nicht darum gehen soll, dass wir neue Lösungen uns ausdenken, sondern geht es darum, dass wir ganz klar formulieren, an welcher Station der Kette wir welche Maßnahmen umsetzen werden. Und dahinter ist ein Ausrufezeichen und definitiv kein Fragezeichen.
Herr Simon, ist Fleisch in Deutschland zu billig?
Aktuell schon, das sehe ich schon. Wenn wir müssen was ändern und das wird zu einer Teuerung des Produktes führen, stehe ich ganz klar dahinter.
Und glauben Sie, dass das akzeptiert wird?
Wir haben ja, und das ist ja mittlerweile auch allgemeine Kenntnis, der Verbraucher ist ja nicht ganz ehrlich. Wenn Sie die Leute fragen auf der Straße, sagt jeder, ich gebe gerne für mehr Tierwohl Geld aus. Wenn Sie aus dem Supermarkt rauskommen, sind trotzdem wieder das günstigste Produkt im Einkaufswagen.
Da muss ich widersprechen.
Das ist eine Frage des Angebotes. Ganz einfach. Der Markt wird doch am Sonntag gemacht mit den Sonntagszeitungen, wenn Sie dann die Aldi, die Lidl und Edeka-Werbung dort liegen haben, wo die Fleischprodukte zu Preisen angeboten werden, dass man sich fragen muss, wie haben die das überhaupt letztendlich hergestellt? Wer verdient denn da überhaupt noch Geld? Dass die Landwirte auch viel zu wenig für ihr Produkt bekommen, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Und dann die Arbeitnehmer, alle letztendlich in diesem Kreislauf kriegen viel zu wenig. Der Handel steckt sich trotzdem an anderer Stelle dann die Taschen voll mit den Gewinnen. Und genau da muss eingegriffen werden.
Ich will die Runde jetzt nutzen zu einer kleinen Abschlussrunde, denn die Fleischindustrie, so lautet auch unser Titel, sie steht am Pranger. Wie geht es weiter? Wir leben allerdings auch in schnelllebigen Zeiten. Also sprich die Frage, bleibt es ein Thema? Wird es wirklich Veränderung geben? Wie nachhaltig ist dieser Schock jetzt? Frau Benning, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Was glauben Sie, wie nachhaltig ist dieser Tönnies-Schock, nenne ich ihn jetzt mal?
Ich hoffe, dass er sehr nachhaltig wird. Wir haben es jetzt in der Hand, Veränderungen schnell und wirksam herbeizuführen. Dazu gehört, dass Bund und Länder neue Regeln erlassen, dass Kontrollen verschärft werden und vor allen Dingen, dass für alles, was wir an Maßnahmen jetzt beschließen, auch Sanktionen erlassen werden für Unternehmen, die sich nicht daran halten. Die Straffreiheit, die wir bisher für Fleischkonzerne haben, ist sehr weitgehend. Ich sage da nur mal, die Hygiene bei Geflügelfleisch lässt auch zu wünschen übrig. Und von dem her stehen wir an einem wichtigen Moment und ich erwarte, dass über kurz oder lang Beschlüsse kommen, am besten noch vor der Sommerpause.
Frau Hein-Esser, Sie sind eine erfahrene Politikerin und es klang ja gerade in unseren letzten Minuten hier an, es hat Jahre, Jahrzehnte gedauert. Glauben Sie, dass es jetzt ein Zeitfenster gibt, für die Politik dort zu handeln?
Ja, jetzt ist genau das Zeitfenster da und es muss jetzt auch genutzt werden zur Umsetzung. In Berlin im Arbeitsministerium laufen ja schon die Vorbereitungen auf die Gesetzesänderung. Ein Teil soll ja, glaube ich, sogar noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Die Werkverträge sind 1.21 abgeschafft werden. Also in dem Bereich wird einiges folgen. Aber es müssen eben auch tatsächlich noch die anderen Themen auf den Tisch. Das ist das Thema Tierwohl in der Landwirtschaft und das ist das Thema Preisgestaltung, Dumpingpreise beim Handel.
Herr Simon, steht Ihre Branche vor einer rapiden Umkehr?
Der Tönnies Fall wird dazu führen, dass ein massives Umdenken in der Politik auch stattgefunden hat und wir werden auch in der Branche ganz andere Maßnahmen ergreifen müssen, um auch es zu schaffen, dass wir aus dem negativen Scheinwerferlicht herauskommen. Es ist ja auch für jeden Unternehmer sehr unerfreulich, wenn man regelmäßig hier in den Pranger gestellt wird, sei es wegen Tierschutzvergehen oder in der Branche, dass die gesamte Branche negativ dargestellt wird, wegen Tierschutz, wegen Arbeitsschutz und so weiter. Und wir müssen es dort erreichen, und zwar sehr schnell, dass wir aus dieser, ich sage mal, Schmuddelecke herauskommen. Das ist ganz dringend.
Herr Brümmer von der Gewerkschaft NGG, als derjenige, der sich wohl wahrscheinlich am längsten mit diesem Thema jetzt beschäftigt hat, teilen Sie all diesen Optimismus? Gibt es jetzt eine Veränderung? Bleibt das nachhaltig, dieser Schock?
Die Erfahrung der letzten 20 Jahre lädt bei uns ziemlich viel Skepsis auf. Deswegen unser Tag, an dem wir sagen, es ist vollbracht, wird wahrscheinlich der 1.1.2021 sein, wenn es dann auch genauso umgesetzt worden ist, wie es angekündigt ist. Und ich muss ziemlich deutlich sagen, das Ziel muss es sein, dass diese Branche, wir wollen sie retten, wir wollen sie nicht kaputt machen, um das auch deutlich zu sagen, das Ziel muss es sein, dass ein Schlachter zukünftig wieder in die Kneipe gehen kann und stolz auf seinen Job ist und nicht von der Seite schräg angemacht wird, A, warum er Tiere tötet oder / B, dass er eine arme Wurst ist, weil er sich zu den übelsten Bedingungen letztendlich verdingen muss. Deshalb, wir müssen wieder dort zu Verhältnissen kommen, die sich in der Industrie wieder sehen lassen können, damit wir aus der Schmuddelecke kommen.
Und wir werden das weiter beobachten. Die Lage jedenfalls bleibt dynamisch. Vielen Dank in die Runde für diese Eindrücke, Meinungen, Antworten. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Die Fleischindustrie am Haken, der Fall Tönnies und die Folgen. Es diskutierten Reinhild Benning, German Watch, Matthias Brümmer, Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen und Bernhard Simon von Simon Fleisch. Die Diskussionsleitung hatte Moritz Köpper.